Hallo, mein Name ist Marc, Marc Rothe. Ich wollte euch heute in der nächsten Stunde so ein bisschen was zum Thema Microsoft System Center 2012 R2 und Microsoft Azure zeigen. Was braucht man für Microsoft Azure? Eine Internetverbindung. Wir haben eine Internetverbindung, ich bin seit einer Stunde dabei und versuche hier die Internetverbindung stabil zu machen. Es gibt ein WLAN, das heißt NRW-Conf Speaker. Dahinter steckt aber, so wie ich das gesehen habe, ein Proxy-Server, der macht was? Eine HTTPS-Inspection. Das heißt, wenn ich meine Azure-Webseite aufrufe, will ich ein Zertifikat haben von dem Anbieter von Microsoft Azure. Und was macht der? Der tauscht das Zertifikat aus gegen das, was hier an dem Proxy-Server hinterlegt ist. Sprich, über das WLAN hier ist es mir jetzt an keinem Rechner gelungen, eine HTTPS-Webseite sauber zu öffnen. Was braucht Microsoft Azure, damit man auch sicher mit Microsoft Azure und System Center kommunizieren kann? Eine HTTPS-Verbindung. Das heißt, ihr seht mich jetzt hier so ziemlich ratlos, wenn keine Cloud da ist, wie man eine Cloud zeigen soll. Das, was funktioniert, ist an meinem lokalen Gerät, habe ich jetzt meine UMTS-Verbindung angemacht. Da haben wir jetzt über die UMTS-Verbindung Zugriff auf die Microsoft Azure Cloud. Aber wie kriege ich in meine virtuellen Maschinen jetzt Internet rein? Das war eigentlich so geplant, dass ich, wer das kennt, noch ein veraltetes Produkt von Microsoft einsetze, den Microsoft Forefront TMG Server. Der TMG Server hat zwei Netzwerkkarten, eine halt in das LAN der virtuellen Maschinen, wo meine ganzen System Center Produkte laufen, und die andere Netzwerkkarte geht halt ins WLAN. Wenn das WLAN aber eine HTTPS Inspection macht, ist es schwer, jetzt in die virtuellen Maschinen ein bisschen was in der Cloud zu zeigen. Das heißt, ich kann euch ein bisschen was live zeigen anhand der Microsoft Azure Konfiguration über meine UMTS-Verbindung. Das, was ich so an Demos geplant hatte, wir kommen gleich zu der Agenda, ist dann wahrscheinlich relativ trocken. Ne? Man kann so ein paar Sachen zeigen, aber ich kann jetzt nicht live klicken und sagen, hier, guck, wir machen jetzt mal ein Backup. In den DBM kann ich quasi nur zeigen, wie es aussieht und wie man es konfiguriert, dass er schlussendlich dann was sichert oder auch was wiederherstellt. Oder dass man mit dem System Center Virtual Machine Manager jetzt auch wirklich virtuelle Maschinen in der Cloud verwalten kann, kann ich zumindest bis zu dem Punkt zeigen, wo ich rechts draufklicke und sage, hier könnte man jetzt starten, hier könnte man jetzt beenden oder hier könnte man eine neue Maschine deployen. Das bitte ich schon mal zu verzeihen, aber ich habe eine Stunde lang probiert, jetzt das einzurichten, und ja, chancenlos sozusagen. Ne? Einzige Chance wäre jetzt vielleicht noch irgendwie so ein Wi-Fi-Router mit einer UMTS-Verbindung. Den habe ich aber nicht mit, weil gesagt wurde, dass das WLAN hier halt diesmal super stabil ist. Wie viel Kapazität hast du denn? Ich habe natürlich keine Garantie, wie viel dabei flöten geht, ne? Weil auf den ganzen virtuellen Maschinen läuft der Windows-Update-Dienst noch, ne? Den müsste ich dann gegebenenfalls mal deaktivieren. Also nur auf deine Verantwortung, in Anführungszeichen, könnte sein, dass er da sicherlich mal so ein Gigabyte oder so wegzieht. Ne? Also wir können es probieren. Ich kann in der Zeit, wo der Kollege so freundlich ist, das mal bereitzustellen, kann ich schon mal ein bisschen was zu der Agenda zeigen. Ein bisschen Einstieg ins System Center. Vielleicht nochmal die Frage an euch, ob ihr schon System Center Produkte einsetzt oder bei dem Hype von Microsoft noch nicht erlegen seid an der Stelle. Das heißt, wir können einmal hier zu der Agenda gehen. Das heißt, ich wollte euch einmal ein bisschen was zeigen, so einen Überblick über System Center 2012 R2 ist schon wieder fast veraltet. Die System Center 2016 Suite ist derzeit schon in Entwicklung, kann auch entsprechend runtergeladen werden. Dann einen kleinen Überblick über Microsoft Azure und
also entweder WPS oder über den Key.
Okay, dann würde ich es mal über den Key probieren. Ich unterbreche mal kurz, wir testen das mal. Das wäre natürlich super gut, wenn das klappt. Welches WLAN wäre es?
Genau, Malanti Mobile.
Okay.
Das bin ich.
Okay, Netzwerk Key. Okay, kannst du mir vorsagen vielleicht?
Ja, dann, wenn niemand zuhört.
Achso, ja, Ding. Genau, stimmt, du hast recht. Ja.
6BF. Y. Großes H. Großes D.
Devi, Deodo?
Devi,
Deodo, ja.
1, 2. Kleines R. 8, 6. 1, 8. Großes A. Q.
Ich vertippen, ich vertippen, ich vertippen. Okay, dann machen wir mal meine UMTS-Verbindung aus und gucken wir mal bei einer virtuellen Maschine jetzt. Ja, perfekt. Ja, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Dann haben wir da noch Hoffnung. Ja, jetzt kommt da. Gut, das sieht zumindest besser aus. Gucken wir mal, ob er sich gleich noch vollständig berappelt. Gut, ja, vielen Dank. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen sich akklimatisieren sozusagen. Wir waren stehen geblieben bei der Agenda, ein bisschen was über Microsoft Azure Überblick und dann geht es in das, was der Titel eigentlich verspricht, aber die Integration von Windows Server Backup in Microsoft Azure, also wie kann ich mein lokales Windows Server Backup in Microsoft Azure konfigurieren. Ich zeige euch, wie man den Data Protection Manager von Microsoft mit Azure integrieren kann, um Backup-Jobs, Long-Term oder Short-Terms Backup-Jobs in die Cloud zu schicken. Dann noch ein bisschen was zum Thema System Center App Controller, also die Integration vom System Center App Controller von Microsoft Azure. Also wie kann ich virtuelle Maschinen über das Webportal von Microsoft in der Cloud verwalten, beziehungsweise wie kann ich On-Premise-Maschinen verwalten. Dann ein relativ großes Thema ist noch System Center Virtual Machine Manager, also die Verwaltungslösung von Microsoft zur Verwaltung von virtuellen Maschinen in der Cloud, aber auch On-Premise, was vielleicht einige von euch schon im Einsatz haben. Und ganz zum Schluss noch mal so ein paar Sachen zu Azure PowerShell, wenn das denn funktioniert an der Stelle und ich entsprechend mit dem HTTPS-Zertifikat arbeiten kann. Erste Frage vorweg, wer nutzt System Center so in Summe? Nutzt einer von euch Microsoft System Center? Keiner. Schade. Ihr sitzt also hier quasi, um nach dem Vortrag dann alle Microsoft System Center nutzen zu können. Okay, perfekt. Wir haben einige Produkte im Angebot. Was heißt wir? Microsoft hat einige Produkte im Angebot. Es gibt einmal einen System Center Service Manager. Ist sowas wie ein Webportal, ein Portal, über den User Requests stellen können, also Hilfeanforderungen stellen können. Also so ein Change Management, ein Request Management, quasi ein Ticketsystem, wo der User sagt, mein Drucker druckt nicht und jemand kümmert sich entsprechend an dem Team um diese Aufgabe. Das ist der Microsoft System Center Service Manager. Der hat eine SharePoint-Integration, hat ein Self-Service-Portal, wo die User ihre Kennwörter zurücksetzen können und ein paar andere Dinge an der Stelle. Das ist ein Produkt aus der System Center Suite. Das zweite Produkt und das, was aus meiner Erfahrung nach am häufigsten eingesetzt wird bei Kunden, ist, wenn sie eine Microsoft-Virtualisierung einsetzen, sprich mit Hyper-V, Microsoft Hyper-V arbeiten, setzen sie diesen System Center Virtual Machine Manager ein. Vielleicht, wer VMware kennt, der vCenter Server. Quasi der vCenter Server ist das hier bei Microsoft, der System Center Virtual Machine Manager. Quasi eine Multi-Hypervisor-Verwaltung, mit der man theoretisch auch VMware-Maschinen und Xen-Server verwalten kann, mit der man Maschinen steuern, starten, stoppen kann, Maschinen anhand von Templates generieren kann und mit dem man halt diverse Aufgaben durchführen kann. Und in den aktuellen Versionen, die ich auch mitgebracht habe, sind dann auch so Integrationsmöglichkeiten mit Microsoft Azure drin. Das heißt, virtuelle Maschinen, die ihr in einem Microsoft Azure-Portal erstellt, können dann auch mit dem System Center Virtual Machine Manager derzeit noch rudimentär verwaltet werden. Das ist der Virtual Machine Manager. Dann haben wir den System Center Orchestrator. Ist eines der mächtigsten Produkte, die Microsoft da in dem System Center Umfeld hat. Da geht es um so ein Workflow-Management für Rechenzentren, private Rechenzentren oder öffentliche Rechenzentren. Das heißt, die Automatisierung der Bereitstellung von privaten, Public- oder Hybrid-Clouds. Ich als Marc Rothe sitze immer noch in meinem Virtual Machine Manager, habe ein Template, baue eine neue virtuelle Maschine. Das mache ich einmal die Woche. Macht vielleicht ein Administrator einmal am Tag, aber das machen große Firmen, die Cloud-Lösungen anbieten. Da kann kein Mensch sitzen und mit einem Knopf draufdrücken und sagen, mach mal ein Template, mach mal eine Maschine, gibt dir 2 GB RAM und ähnliches. Das macht der Microsoft System Center Orchestrator. Der automatisiert die einzelnen System Center Aufgaben und sorgt dafür, dass diese einzelnen System Center Produkte zusammenlaufen. Zum Beispiel, ein User stellt ein Ticket in dem System Center Service Manager und sagt, mein Mail-System ist langsam, mein Outlook ist langsam. Dann connectet sich der Service Manager mit dem Orchestrator. Der Orchestrator guckt bei dem System Center Operations Manager nach. Das ist eine Lösung, mit der man Server überwachen kann. Dann stellt der Operations Manager fest, der Exchange Server ist heute aber ziemlich langsam. Sind ja auch 1000 neue User dazugekommen. Was muss ich also tun? Mehr Ressourcen schaffen. Mehr Ressourcen schaffen heißt, ich gehe zum System Center Virtual Machine Manager, der baut eine neue virtuelle Maschine, baut einen dritten, vierten, fünften, sechsten Exchange Server, baue den automatisch in das Database Availability Group Cluster mit ein, übermittle dann die Informationen an den System Center Configuration Manager, den schauen wir uns gleich noch an, der installiert noch ein paar Updates, einen Virenscanner, einen Agent für ein Stück Software oder von mir aus auch noch einen Acrobat-Reader. Dann geht das Ganze wieder zurück an den Orchestrator. Der Orchestrator sagt, alles ist erledigt, geht zum Service Manager und sagt im Service Manager, Auftrag erledigt, Performance ist wiederhergestellt. Das macht der Orchestrator. Also vollständige, theoretische, vollständige Automatisierung von allen Aufgaben für den Betrieb eines privaten, öffentlichen oder hybriden Rechenzentrums. Was haben wir noch? Data Protection Manager. Das, was man so als klassische Backup-Lösung kennt von NetBackup, Veritas, Veritas gibt es ja gar nicht mehr, Symantec, Backup Exec und anderen, ist die Lösung von Microsoft, nennt sich System Center Data Protection Manager, aktuelle Version System Center Data Protection Manager 2012 R2, dient primär dazu, einen SQL Server, einen Exchange Server, einen SharePoint Server, einen Windows Server zu sichern. Entweder auf Short-Term to Disk, also Backup to Disk und von Disk dann auf Tape, so wie man das von klassischen Lösungen her kennt, oder auch, das, was ich euch ja zeigen wollte und vielleicht klappt es auch, wäre dann ein Cloud-Backup. Sicher mal eben bestimmte Daten zusätzlich lokal auch noch in die Cloud. Getrennte Datenhaltung. Ne? Muss man nicht das Band zur Bank bringen oder noch einen zweiten Brandabschnitt haben oder ein zweites Rechenzentrum haben, macht man es einfach in die Cloud. Ne? Kostet Zeit, kostet Geld, aber vielleicht ist es günstiger, als das irgendwo lokal zu sichern an der Stelle. Ja, da gibt es noch ein Self-Service-Portal, so ähnlich wie ihr das kennt von einem Windows-Server, für die Wiederherstellung von Dateien können sich User, also Dateien, die quasi gelöscht wurden, selbst wiederherstellen, wenn der Administrator das entsprechend konfiguriert hat. Jo, dann haben wir den Operations Manager, ist auch relativ häufig im Einsatz bei Kunden, zumindest in meinem Kundenkreis, den ich habe. Da geht es um die Überwachung und Monitoring der EDV, der Infrastruktur. Alle Server, die im Einsatz sind, werden überwacht. Es wird so ein kleiner Monitoring-Agent auf der Maschine installiert, der kommuniziert mit dem Operations Manager und in Verbindung mit dem Agent und einem sogenannten Management Pack werden dann Zustandsdaten von den einzelnen Systemen an den Operations Manager mitgeteilt. Da steht dann drin, der Exchange Server hat gerade 1000 Mails in der Queue, das ist schlecht, agiere mal. Auf dem einen Server X läuft ein Dienst nicht, starte ihn automatisch neu oder schick eine Mail an jemanden, der sich darum kümmern muss, weil er schon zweimal neu gestartet wurde, aber nicht neu starten kann. Das sind so Dinge, die der Operations Manager macht und der hat momentan, das kommt mit Windows Server 2016 und System Center 2016, noch keine Integration in Microsoft Azure. Es wird aber mit einer Zusatzlösung, die den Operations Manager erweitert, eine Möglichkeit geben, quasi auch so ein Operating Monitoring für virtuelle Maschinen, für Dienste in der Cloud durchzuführen. Das ist jetzt in der jetzigen Version noch nicht enthalten. Ja, der Config Manager ist das, was Administratoren nutzen, um Clients und Server automatisiert zu installieren. PXE-Boot, Vim-Images und ähnliches. Es geht um automatische Softwareinstallation, Update- und Patch-Management. Das, was in kleineren, mittleren Umgebungen der Vesus macht, kann der SCCM nur in etwas größerem Stil. Ne? Mach mal eben den Patch-Day und hofft, dass am nächsten Tag noch alles funktioniert. Er kann eine Hardware- und Software-Inventarisierung durchführen. Wenn der Chef mal sagt, wie viele Rechner mit 20 GB RAM haben wir, dann sagst du ihm, höher, warum gar keinen. Das kriegst du alles über den Configuration Manager raus. Der hat eine Integration in Windows Intune. Windows Intune hat nicht direkt was mit Azure zu tun, geht aber darum, dass kleine, mittlere Firmen die Möglichkeit haben, PCs in der Cloud zu verwalten. Das heißt, nur eine kleine mittelständische Firma, 30, 40, 50 PCs. Sie haben keine System Center Lösung, wollen aber zentrales Patch Management haben, zentrale Antivirus-Lösungen und ähnliches. Die installieren sich einen Windows Intune Agent. Der Agent kommuniziert mit einem Intune-Server. Ihr habt ein Webportal. Über das Webportal seht ihr den Zustand eurer PCs. Könnt da Software installieren, könnt Antivirus-Signaturen verteilen und ähnliches. Das hat er noch in der Integration vom System Center her. Und weitere Lösung ist die Antivirus-Lösung. Also der Windows Defender für Große nennt sich System Center Endpoint Protection und das ist quasi auch in dem System dort mit integriert. Ja. Dann haben wir noch den System Center App Controller. Ihr werdet den heute wahrscheinlich so live das letzte Mal sehen, weil nächstes Jahr gibt es den nicht mehr. Das ist eine webbasierte Lösung, mit der können User sich selbst virtuelle Maschinen provisionieren. Ihr als Administratoren legt im System Center Virtual Machine Manager eine sogenannte Cloud fest, eine Private Cloud. In der Private Cloud definiert ihr, wie viele virtuelle Maschinen dürfen User erstellen, welche User dürfen virtuelle Maschinen erstellen, welche Kapazitäten sollen diese virtuellen Maschinen haben? Nachdem ihr das festgelegt habt, gebt ihr den Usern, die dazu berechtigt sind, Zugriff auf dieses Self-Service-Portal hier. Und die melden sich an dem Self-Service-Portal an und dann können sie ihre eigenen Maschinen verwalten. Starten, stoppen, neue deployen, runterfahren, was auch immer sie damit machen wollen, beziehungsweise zu was ihr die User da berechtigt habt. Ne? Der hat noch eine SCVMM-Integration, also in diesen virtuellen Maschinenmanager, dass man da alle Maschinen, die da drin sind, auch mit verwalten kann. Und es gibt eine Microsoft Azure-Integration. Das heißt, ich kann virtuelle Maschinen, die ich in einem Azure-Portal mir gebaut habe, auch darüber starten, stoppen, verwalten, wie ich das gerne möchte, ne? An der Stelle. Der fällt aber weg in System Center 2016. Da gibt es dann eine andere Lösung, geht dann weg quasi mehr in die Cloud, ne? An der Stelle. Das sind so die Produkte, die es da gibt. Man kann sie nicht einzeln kaufen, nur wer es kaufen will. Ne? Man muss eine sogenannte System Center Suite kaufen. Die System Center Suite gibt es einmal in der Standard- und der Data Center Version. Und je nachdem, welche Version man hat, hat man das unterschiedliche Recht, Anzahl CPUs, Anzahl Maschinen und so zu verwalten. Das heißt, ihr müsst quasi alles kaufen, auch wenn ihr nur eins nutzt. Und das sehe ich so. Ich persönlich als großes Problem. Kleine mittelständische Firmen werden nicht System Center komplett einsetzen können und wollen. Große Firmen haben schon irgendwas im Einsatz. Die haben eine Softwareverteilungslösung, die haben vielleicht einen Hypervisor, Verwaltungswerkzeug. Also das ist aus meiner Sicht, zumindest in meinem Kundenkreis, noch relativ complicated. Deswegen sind die Hauptprodukte, die Verwendung finden, aus meiner Sicht Virtual Machine Manager für Hyper-V-Verwaltung, der Operations Manager, um halt eine Microsoft-Umgebung zu monitoren, und der Configuration Manager ist ziemlich groß am Markt, um halt Software und Betriebssysteme zu verteilen. Ja, Microsoft Azure selbst. Wer nutzt Microsoft Azure schon mal rumgespielt, gemacht, getan, gespielt oder gearbeitet, richtig? Gespielt, ja. Wie bitte? Okay, was habt ihr gemacht so da als?
Also wir haben von der Firma, da müssen wir noch Sachen drauf machen.
Ja.
Vor allem zu ertragen. Auch AD-Integration.
Mhm. Ja.
Privat habe ich dann das Zeit
noch machen. Ja, okay. Cool. Also schon wirklich was Echtes sozusagen. Ne? Also ich muss bei mir sagen, dass in meinem Kundenkreis noch relativ wenig Microsoft Azure jetzt in dem Sinne gefordert wird. Ich habe Kunden, die halt schon mal zaghaft versuchen, wie ihr auch, ne, virtuelle Maschine mal anzulegen oder mal eben was zu deployen oder mal eine Webseite anzulegen. Aber so die klassische Schiene, die man mit Azure gerne hätte, so eine volle Automatisation, ne, oder dass man einen SQL Server on-premise hat und wenn ich noch Kapazitäten brauche, nehme ich noch ein paar SQL Services in der Microsoft Azure Cloud, also das, was eigentlich den Charme von Azure ausmacht, nutzen aus meiner Sicht noch relativ wenige. So ähnlich sieht das bei mir eigentlich auch aus, ne. Ich habe hiervon eigentlich, bis auf ein Ding, habe ich hier nichts produktiv. Das ist eigentlich immer nur so für Kunden, für Veranstaltungen, um mal zu zeigen, was so geht. Ne? Das heißt, das, was ich hier gemacht habe, ist auch das, was ich kann. Man kann mit Microsoft Azure aber noch viel mehr. Ne? Es gibt Cloud-Dienste, es gibt Mobile-Services, es gibt so Entwicklerthemen wie HD Insight, Media-Services, mit denen habe ich mich A, noch nie beschäftigt und B, werde ich mich auch damit nie beschäftigen, weil ich davon keinen Plan habe. Das heißt, da ich so mehr so ein Infrastrukturtyp bin, habe ich mir mal in meinem Microsoft Azure habe ich mir einfach mal eine SQL-Datenbank eingerichtet. Da wollte ich mal gucken, was da so alles gut mit geht. Was ich live nutze bei einigen Kunden, ist der sogenannte Azure Site Recovery Tresor. Da kann man, das wollte ich ja eigentlich live zeigen, vielleicht kann man es auch halb live zeigen, die Möglichkeit, ihr habt in eurem privaten Rechenzentrum eine virtuelle Maschine, die läuft auf einem Hyper-V-Server oder auf einem Hyper-V-Cluster. Und jetzt soll die absolut hochverfügbar sein. Absolut hochverfügbar würde ja bedeuten, ihr bräuchtet eigentlich noch einen anderen Rechenzentrum, einen anderen Brandabschnitt, nochmal einen Hyper-V-Server und dann müsste man diese Maschine per Hyper-V-Replika dahin replizieren. Wenn man das nicht kann und nicht will, repliziere ich die virtuelle Maschine in die Cloud. Das heißt, hier auf diesem Notebook, was ich mitgebracht habe, läuft ein Hyper-V. Da laufen zwei virtuelle Maschinen. Wenn der jetzt mal abraucht, gibt es eine Kopie der virtuellen Maschine in der Microsoft Cloud. Und dadurch, dass man in der Microsoft Cloud ja auch eine Side-to-Side-VPN, also eine VPN-Verbindung mit dem Firmennetzwerk herstellen kann, könnte ich in der Microsoft Cloud die virtuelle Maschine starten und wenn denn Internet da wäre, ne, dann könnte ich sie auch starten und hätte vielleicht auch so einen halbwegs performanten Zugriff darauf. Also das ist die Idee hinter der Integration von dem Virtual Machine Manager in Microsoft Azure. Dann habe ich auch bei mir nur zum Testen, kenne auch keinen Kunden, der das wirklich live nutzt, beziehungsweise kenne ich auch wenige Kunden, die DPM nutzen, die nutzen alle andere Backup-Lösungen, habe ich noch einen DPM-Sicherungstresor eingerichtet. Das heißt, meine Backup-Jobs, die ich im DPM konfiguriere, kann ich so erweitern, dass sie halt periodisch Daten auch in die Microsoft Cloud speichern. Das Einzige, was ich live nutze, ist der Sicherungstresor für mein Notebook. Das heißt, ich habe gewisse Datenbestände, die ich an meinem Notebook erstellt habe, landen einmal am Tag auf meiner SD-Karte, landen dann noch einmal die Woche auf einer USB-Festplatte und einmal im Monat landen sie auf einer DVD und einmal im halben Jahr landen sie auf einer DVD bei meinen Eltern. Wenn mir das nicht ausreicht, mache ich in regelmäßigen Abständen von meinen Daten nochmal ein Backup in die Microsoft Cloud. Das heißt, meine 4-5 GB Daten, die ich da habe, landen nochmal hoffentlich sicher und verschlüsselt, dann in der Microsoft Cloud und ich kann hoffentlich auch wieder darauf zugreifen, wenn ich es brauche. Hat bisher immer funktioniert, wenn man es mal ausprobiert hat. Das sind so die Sachen, die geht. Dann habe ich, wie du auch schon sagtest, mal so ein bisschen gespielt mit einer Integration von meinem On-Premise Active Directory in Microsoft Azure Active Directory. Es gibt da verschiedene Varianten vom Azure Active Directory, so eine Basic-Version. Nein, keine Werbung. So eine Basic-Version, Azure Premium und so eine erweiterte Funktionalität. Da kann man zum Beispiel auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Ich kann mich mit meinem lokalen Active Directory-User quasi auch in der Cloud anmelden und kann dann Services in der Cloud nutzen. Ich muss mich da nicht nochmal extra anmelden, um zum Beispiel eine virtuelle Maschine zu starten oder auf einen SQL-Server oder eine Webseite zugreifen zu müssen. Ne? Ja, und dann habe ich mir noch zwei virtuelle Computer gebaut. Das finde ich persönlich so, als ich bin Infrastrukturmensch, finde ich halt immer ganz cool, wenn man mal irgendwas schnell zeigen will. Klar, ich habe zwei Notebooks, jedes dieser Notebooks hier hat 32 GB RAM, da sind SSDs und so drin, aber ich habe mir heute Morgen ganz schön Ast abgeschleppt vom Hotel hierher. Ne? Jedes wiegt 3,5 Kilo plus Gepäck, dann hast du da den hier gemacht. Wenn ich hier permanenten, zuverlässigen Internetzugang hätte, hätte ich hier auch mit meinem Surface kommen können oder mit irgendeinem Tablet. Ne? Theoretisch könnte ich auch mit dem hier kommen. Da gibt es von H&D, die haben eine Software entwickelt, nennt sich Microsoft Mobile Manager oder sowas in der Richtung. Habe ich eine Webseite. Über die Webseite kriege ich eine abgespeckte Funktionalität dieser Webseite angezeigt. Dann kann ich über mein Handy virtuelle Maschinen starten, stoppen und theoretisch auch erstellen. Ob ich das machen will über das Handy, ist eine andere Frage. Könnte man aber tun. Für sowas finde ich es genial. Ne? Das heißt, ihr könnt hier hingehen und sagt, wir machen mal eben eine neue virtuelle Maschine und dann gibt es hier einen Katalog und dann kann man mal was ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ihr keinen Virtualisierer im Einsatz habt oder ein Notebook hat keine Ressourcen, Azure-Account schnappen, der ist 30 Tage lang kostenlos. Wenn man ein MSDN-Subscription oder so hat, sind dann irgendwie 100 Euro, 150, 175 irgendwie so in dem Dreh mit drin. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel eine Windows Server 2016 Technical Preview 3 Maschine installieren. Zwei Klicks noch weiter. Dann ist sie fertig. Dann kommt nochmal irgendwann so ein Deployment-Prozess, weil im Hintergrund läuft ja auch Hyper-V bei Microsoft, dann wird diese virtuelle Maschine deployed und dann kann ich da entsprechend drauf zugreifen. Das heißt, er fragt mich jetzt, wie der Computer heißen soll. Nehmen wir mal NRW-Conf. Ja, kann man das sehen da hinten? Wir machen mal einen G5. 32 Kerne, 448 GB Speicher. Das ist so das, was derzeit das Größte ist. G6 gab es, glaube ich, auch schon. Irgendwas hatte ich mal von G6 gelesen. Aber G5 scheint hier momentan so das Große zu sein. Ne? Kostet natürlich Geld. Je nachdem, wie viel Datenvolumen man hat, welche Maschine man auswählt, kostet das halt Geld. Aber das Coole daran ist, es kostet halt immer nur nutzungsbedingt Geld. Meine beiden virtuellen Computer, die ich habe, die sind alle zwei Wochen mal an. Das heißt, die kosten, wenn ich sie gleich anmache, kosten die halt für die Zeit, wo ich sie anmache, Geld. Und das macht mich nicht arm. Ne? An der Stelle irgendwas anderes kostet vielleicht permanent Geld. Ne? Ja, das heißt, da wähle ich dann aus, was ich gerne hätte. Hier sind geizig, wie immer. Ich nehme einen Benutzernamen. Ja, kann ich noch sagen, welchen Cloud-Dienst will ich verwenden? Welches Abonnement möchte ich haben? Mal ganz locker bleiben, genau. Wo, in welcher Regionalität soll das Ding deployed werden? Das hat nicht nur datenschutzrechtliche Konsequenzen, sondern auch Verfügbarkeitskonsequenzen. Und dann kann ich hier konfigurieren, wie kann ich denn remote auf die Maschine drauf. Hier steht Remote Desktop, öffentlicher Port steht Auto, ändert den auf 443. Dann habe ich das Universal Firewall Bypass Protokoll und dann kann ich eine RDP-Verbindung mit der virtuellen Maschine herstellen über Port 443. Funktioniert, so mache ich es zumindest mit meinen beiden virtuellen Maschinen, die ich hier habe. Ja, also das wäre erstmal so ein ganz grober Überblick über Microsoft Azure. Und was geht, sieht man hier. Ihr könnt Web-Apps machen, virtuelle Computer, Mobile-Services, Cloud-Dienste, Datendienste, Wiederherstellungsdienste, Servicebus, mobile Einwohner, Visual Studio, online. Ihr programmiert bestimmt 10-mal mehr als ich, denke ich. Ne? Dann Visual Studio online. Ne? Brauche ich nicht erst die ganzen DVDs, Blu-Rays und so da installieren an der Stelle. Ne? Virtuelle Netzwerke bauen. Ich habe das mal mit einer Partnerfirma, so nenne ich es einfach mal, ich bin ja One-Man-Show mit einer anderen Partnerfirma, die zu dritt sind, haben wir mal ein virtuelles Netzwerk eingerichtet über Azure. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn ich starten würde, könnten wir die virtuellen Maschinen, die mein Kollege quasi bei sich in seinem Data Center hat und meine virtuellen Maschinen, können wir verbinden. Und zusätzlich können wir noch über die VPN-Verbindung meine virtuellen Maschinen und seine virtuellen Maschinen, die in Azure sind, hier auch entsprechend starten und auch direkt eine Verbindung von der virtuellen Maschine in Azure zu der virtuellen Maschine on-premise in seinem Rechenzentrum, in meinem Büro entsprechend mit aufbauen. Das sind Funktionalitäten, die Microsoft Azure zur Verfügung stellt und noch viel mehr. Also Azure Websites, Azure Virtual Machines, SharePoint Services, virtuelle Maschinen unterschiedlichen Typs. Wenn ihr mal eben einen CRM-Server braucht, wählt man aus einem Template CRM-Server aus und dann mache ich einen CRM-Server. Brauche ich einen SharePoint, mache ich einen SharePoint. Das ist erstmal trivial, aber man braucht auch noch eine Active Directory und so. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, es relativ easy zu steuern an der Stelle. Ja, Integration in Microsoft SQL habe ich noch nicht gemacht, soll aber gehen in aktuelleren SQL-Versionen, dass man quasi Rechenkapazitätsanforderungen von einem lokalen SQL-Server auslagert in Microsoft Azure. Oder so dieses klassische Beispiel, was Microsoft in der Werbung immer macht für Azure, ist, ihr habt eine Firma, ihr seid eine Ticketfirma, die haben ein Jahresendgeschäft. Jahresendgeschäft heißt 3 Millionen Abrechnungen mit sehr CPU-intensiver Verarbeitung. Was macht man klassisch ohne Azure? Ich kaufe mir so einen fetten 4-Kern-Prozessor-Server mit 10.000 Terabyte RAM, ganz vielen Platten, ganz schnell. Der kostet 20, 30, 40.000 Euro. Der hat 99% des Jahres gar nichts zu tun und 2 Tage macht er ganz viel. Blöde Investition. Ne? Warum nicht eine Billigmaschine kaufen, die alles abdeckt, die 99 Tage, brauche ich für einen Tag mehr Ressourcen, kaufe ich ein Microsoft Azure dazu. Da läuft die Abrechnung dann halt von Transaktionen. Dann kostet mich halt 3 Millionen Transaktionen 12 Euro und 3 Milliarden kosten dann halt 1.000 Euro. Dann habe ich aber einmal 1.000 Euro und nicht einmal 40.000 Euro investiert. Das sind so die Ideen, die dahinter stehen. Ja, dann gibt es verschiedene Schnittstellen. Das ist hier A, schon eine relativ alte Folie, B, ändert sich auch alle 3 Tage etwas an der Stelle. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über Azure zu connecten. Azure Active Directory hattest du erwähnt. Dedizierte Windows Azure Apps. Ihr könnt jetzt Remote Apps bereitstellen. Remote Apps kennt ihr vielleicht. Ihr habt einen Terminal Server, der stellt ein Office zur Verfügung. Das wird als Remote App zur Verfügung gestellt. Der User kriegt es im Startmenü, klickt drauf, baut eine Verbindung mit dem Terminal Server auf. Das gibt es jetzt auch in Microsoft Azure. Kostet auch Geld, aber kann ja auch günstig sein. Ne? Das heißt, dann kann man eine sogenannte Collection bauen und ihr habt 10 User, die brauchen ein Microsoft Project. Was muss ich eigentlich tun? Ich muss ein Project kaufen, ich muss ein Project installieren, ich muss es warten und pflegen. Warum nicht eine Remote-App in Azure erstellen, Microsoft Project, den 10 Usern darauf Zugriff geben und dann können die von überall, wenn sie Internet haben, diese Remote-App starten. Über ein Remote-Desktop-Gateway, HTTPS-Verbindung mit der App und dann starten. Das sind so Dinge, die da gehen. Es gibt Microsoft Azure Traffic Manager, wenn man richtig Geld haben muss und investieren muss, kann man das auch so konfigurieren, dass man quasi so MPLS-Leitungen, dedizierte Netzwerkleitungen zu Microsoft Azure kriegt. Momentan ist das ja alles über die ganz normalen öffentlichen Wege. Man kann das aber auch so wie Firmen es haben, mit dedizierten Verbindungen quasi zwischen Standorten sowas einrichten. Dann habe ich auch garantierte Bandbreiten. Dann muss ich nicht wie hier Blut und Wasser schwitzen, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert, ne? An der Stelle, wenn ich denn hier so eine Verbindung hätte. Gut. Dann kommen wir zu dem, wo ich jetzt hoffe, dass es funktioniert. Das heißt, das eigentliche Thema. Ne? Das heißt einmal das Thema Microsoft Azure Backup, Backup-Integration in Windows Backup, wollte ich euch zeigen, in den Data Protection Manager und dann nochmal dieses Microsoft Azure Site Recovery, also Virtual Maschinen in der Cloud deployen, über den Virtual Machine Manager konfigurieren. Das können wir uns jetzt mal angucken, sofern das Internet das dann hergibt. Aber da bin ich zumindest schon mal guter Hoffnung. Wir starten mal mit dem einfachsten Thema, Windows Backup und Azure Integration. Total easy. Das heißt, man geht einmal in die Microsoft Azure Verwaltungskonsole und baut sich hier einen sogenannten Sicherungstresor. Dann kann man hier einen Server registrieren. Es gibt für die Server, die man sichern will, gibt es hier ein Agent, den man darunter lädt. 30, 40 MB großes Teil, das installiere ich auf meinem Windows-Server oder ich installiere es auf meinem Data Protection Manager. Damit habe ich dann A, den Agent, den entsprechenden Service installiert. Ich habe dann eine direkte Verbindung mit dem Sicherungstresor, den ich hier angelegt habe. Die Verbindung selbst erfolgt über Zertifikate. HTTPS-Verbindung, deswegen hat es vorhin hier auch nicht geklappt, weil halt der Traffic Man in the Middle von dem Proxy hier inspiziert wird. Das heißt, wir brauchen ein Zertifikat. Microsofts Empfehlung, das ist nicht meine Empfehlung, ist aber in allen Dokumentationen, man nimmt so ein Kommandozeilen-Utility wie MakeCert. Bestimmt schon mal gesehen, gemacht und getan. MakeCert, Command Line Utility, erstellt ein selbstsigniertes Zertifikat. Dieses selbstsignierte Zertifikat wird auf dem Server, auf dem ich den Backup Agent installieren will, im Zertifikatspeicher des lokalen Computers installiert. Und dann muss ich dieses Zertifikat hochladen in den Azure-Tresor. Das heißt, die Verbindung ist dann über den Cloud-Service sichergestellt und man sieht hier, das ist spannend, funktioniert nämlich übrigens noch. Gucken wir mal, wer was sieht, wird was feststellen. Hier ist er, ne? Hier ist das Zertifikat. Dieses Zertifikat liegt auf dem Server. Wir können uns hier das kurz mal anschauen. Auf meinem Domain-Controller habe ich da jetzt mittlerweile Internet. Liegt ein Zertifikat, das heißt, wenn ich hier den Zertifikatspeicher mir mal angucke für den lokalen Computer.
Ist ein Zertifikat vielleicht auch so, dass alle Nachnamen gegen Sicherheitsbedingungen
hochpoppen? Ja. Ja.
Wollen die wirklich vertrauen?
Korrekt. Der Trick dabei ist, dass das Safe-Sign-Zertifikat wird gleich automatisch in den Zertifikatspeicher der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen des lokalen Computers importiert. Deswegen kommt halt die Fehlermeldung nicht, dass es nicht gegen eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle geprüft werden kann. Ne? Hier ist so ein Zertifikat. Ne? Das wird hier für das Windows Backup erstellt, da ein entsprechendes Zertifikat. Dieses Zertifikat hat einen Zertifikats-Hash, einen Fingerabdruck, und dieser Fingerabdruck wird hier verglichen. Ne? Damit habe ich den Match. Öffentliches Zertifikat liegt in Azure, Private Zertifikat liegt auf meinem Server. In Verbindung mit dem Agent, den ich hier auf der Maschine installiert habe, kann ich jetzt ein Windows Backup durchführen. Das heißt, wenn ich hier auf den DC gehe, auf dem DC habe ich mir einen Agent installiert. Es funktioniert. Vielen Dank. Das war eine ganze Stunde, ging es nicht. Ne? Da habe ich jetzt mein Windows Server Backup. Das ist eigentlich das ganz normale Windows Server Backup, das, was ihr auch über den Server Manager bzw. PowerShell installieren könnt. Das wird aber erweitert um ein Azure Backup. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Backup zu schedulen, das heißt in regelmäßigen Abständen bestimmte Daten zu sichern oder halt mal eben etwas zu sichern und auch wieder herzustellen. Das heißt, was ich hier gemacht habe, ist, kann man uns mal angucken, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, das ist nicht mein Backup, das ist das von dem Test-Domain-Controller sozusagen, sichere ich ein bestimmtes Verzeichnis, um mal zu präsentieren, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich hier sage, Schedule Backup, baut er jetzt eine Verbindung mit Microsoft Azure auf, also die HTTPS-Verbindung über den Zertifikats, Fingerabdruck des Zertifikats, was hier auf der Maschine liegt, geht er jetzt zu dem entsprechenden Datentresor. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen flotter geht, sonst muss ich das überspringen. Genau. So, dann kann ich sagen, make changes to the backup items. Was hätte ich gerne? Ich habe hier C Daten gesichert. Ne? Dann kann ich noch festlegen, wie beim klassischen Backup. Was will ich ausschließen? Was soll mit reinkommen? An der Stelle, ich kann festlegen, wann in welchen Abständen soll entsprechend gesichert werden. Es gehen auch mehrere Backup-Policies. Ich kann Retention Policies konfigurieren, also monatliche Backups werden einmal die Woche gesichert, danach werden sie wieder gelöscht, jährliche Backups werden beibehalten und ähnliches. Ja, und dann klicke ich auf Finish. Wird verschlüsselt. Beim Einrichten des Tresors hatte ich hier in der Folie nicht mit erwähnt, wenn man in dem Moment, wo man den Windows Server Backup registriert, kommt sowas wie ein Pre-Shared Key, kommt eine Pre-Shared Key Abfrage. Das ist ein einmaliger Pre-Shared Key, der quasi für die Verschlüsselung der Passphrase, so nenne ich es einfach mal, zwischen Azure und On-Premise verwendet wird. Je länger das ist, je komplizierter es ist, desto besser. Und Microsofts Versprechen ist, so steht es zumindest in den Datenschutzbestimmungen, dass anhand der Passphrase die Daten erst verschlüsselt werden, bevor sie den Kanal verlassen. Und angeblich gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch so stimmt, ne? Weiß Microsoft auch nichts von der Passphrase. Ne? Also sprich, du generierst die Passphrase, lokal wird die Passphrase genutzt, um die Daten mit AES-Verschlüsselung zu verschlüsseln. Und erst dann wird über den HTTPS-Kanal, basierend auf dem Zertifikat, die Daten halt in die Azure Cloud geschoben, sodass bei Microsoft da eigentlich nur ein großer Blob liegt, wo sie nicht reingucken können. Ne? So die Definition, ob das dann wirklich so ist, stellt sich ja bei anderen Verfahren auch die Frage. Ne? Ja, also das wäre Windows Server Backup und ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber ich sag mal für, vielleicht nicht für große Firmen, aber so für manche Firmen, die mal eben irgendwas wegsichern wollen oder ich denke mal gerade an so kleine mittelständische Unternehmen, ne, oder wie meine Firma, ne, ich bin alleine, ich habe eine Infrastruktur, weil ich mich auch einigermaßen auskenne, aber der Künstler, der Grafikdesigner oder so, der hat das nicht, ne, der kennt sich blendend aus mit seinen Photoshop-Programmen, wenn der mal was sichern will, kann er sowas auch in Microsoft Azure machen, ne. Das Einrichten dauert 10 Minuten. Was das dann kostet, steht auf den Microsoft-Webseiten. Da steht drin, was kosten Gigabyte, was kosten 5 Gigabyte. Ja. Also,
Einrichten des Azure-Tresors, kann ich da auch wieder auswählen, auf welchem Server physikalisch das liegen soll? Also eher
ja, genau, richtig. Genau. Also man kann die Data Center Region auswählen, ne, dass du zumindest, wenn du jetzt irgendwie ne, Corporate of Law, also irgendwelche Datenschutzbestimmungen hast, kannst du zumindest sagen, ich hätte gerne Nordeuropa, Westeuropa, Afrika oder wie auch immer. Ja, das geht.
Und
Richtig. Das kann man auswählen beim Erstellen des Tresors. Das geht eigentlich bei allen, wo man das erstellt. Ja, genau. Hier ist das auch, ne? Kann man jetzt auswählen, den Speicher. Also einmal bei der Erstellung kannst du den Speicherort auswählen. Ne? Warum ich Westeuropa gewählt habe, weiß ich nicht. Man hat mir gesagt, dass wir gar nicht in Westeuropa sind, aber ist ja auch egal.
Westeuropa ist unser Land.
Süd, genau.
West, oder Rotterdam,
oder? Ja.
Nordeuropa ist Dublin.
Nordeuropa müsste Dublin sein. Ich würde es eher in Dublin machen, da ist kühler, da ist auch. Ja, aber könnte man. Also man kann es auswählen, ne, an der Stelle, und dann kannst du quasi entscheiden, was du da willst. Ne. Es gibt noch Georedundanz, man kann theoretisch auch so ein Backup Georedundanz betreiben. Das heißt, wenn jetzt mal quasi das Azure Data Center in Dublin ausfallen sollte, hat man eine Georedundanz in ein anderes Data Center, aber das sind alles Sachen, die A konfiguriert werden müssen und B auch wieder Geld kosten. Ne. Und seit jetzt das Safe Harbor Abkommen sowieso gestorben ist, bin ich mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht hier, so in dem Bereich. Ne.
Ja.
Ja, bestimmt. Hundertprozentig. Ja.
Also ja. Bei Amazon hat jetzt schon Amazon, da gibt es Server,
da
kann ich
das
beschränken
und
sagen,
ja.
Ich will meine Daten nur in Deutschland haben,
ja.
Mit Google, Deutsch und
Recht. Ja, ja, klar.
Das Internet ist ja für alle Neuland gewesen.
Ja, so ist es.
Und wie ich mir vielleicht ein bisschen sicherer sagen kann, du bist gleich in Deutschland.
Ja.
Macht dir keinen Sorgen.
Korrekt.
Ja.
Das ist immer die Frage, welches Volumen du hast. Ne? Also ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber sagen wir mal 5 GB, nehmen wir mal eine Nummer, die jetzt nicht stimmen mag, nehmen wir mal 5 Euro. Ne? 5 GB kosten 5 Euro, ist die Frage, ob es dir wert ist, halt für 5 GB 5 Euro auszugeben. Ne? Wenn man überlegt, dass manche andere Storages, ne, wie OneDrive und wie sie alle heißen, sind ja dann free, ne, wo man auch größere Kapazitäten hat. Ne? Also Break-Even-Point ist schwer zu berechnen. Es gibt bei Microsoft auf der Webseite so einen ROI-Kalkulator, also Return-of-Investment-Kalkulator, wo du sagen kannst, 12 virtuelle Maschinen, so und so viel Traffic sind so und so viele Euros, und dann muss man mal gucken, passt das oder passt das nicht, ne, an der Stelle. Ja. Ja, gut. Das war so zum Thema Windows Server Backup, also ziemlich easy. Das Data Protection Manager Backup ist das gleiche. Das heißt, ich starte meinen Data Protection Manager, lade bei dem Data Protection Manager entsprechendes Zertifikat runter, beziehungsweise erstelle das, auch wieder mit MakeCert, gleicher Weg wie bei dem Windows Azure Backup, lade das Zertifikat in den Azure Tresor. Das heißt, wenn ich hier mir den DPM mal angucke, gibt es hier einen DPM-Sicherungstresor. Da sieht die GUI ein kleines Stückchen anders aus. Cloud hat auch Nachteile. Ne? Mal eben im Zug Daten wiederherstellen, ist trotz WLAN im ICE meist immer keine große Hoffnung. Ne? Was wollte ich denn da? Geschützte Elemente. Ich brauche mehr Zeit für den Vortrag, wenn Internet so langsam ist. Warum sehe ich hier nichts? Na gut, ich ersparen wir mal die GUI. Ne? Also hier steht jetzt gerade drin, dass ich einen mit DPM geschützten Server habe. Man kann hier nicht sehen, welche Elemente ich geschützt habe. Wenn ich da draufklicke, kommt immer die Meldung, Achtung, die, genau, da ist er, ne? Registrierter Server in der Windows Cloud, und dann sollte hier jetzt eigentlich auch mein DPM Server auftauchen. Ne? Hier ist mein DPM 2012 R2. Der DPM 2012 R2 ist der hier. Ne? Der hat einen Agent installiert. Der hat irgendwie noch nicht mitbekommen, dass er hier online ist, das ist die Geschichte mit dem Internet. Ne? Das heißt, ich registriere auf der Maschine, installiere ich den Windows Azure Backup Agent. Der Windows Azure Backup Agent integriert sich dann in den Data Protection Manager. Das heißt, nachdem man dann das nächste Mal die Data Protection Manager Konsole startet, sollte hier eigentlich stehen beim Registrierungsstatus okay. Hier steht die Azure Backup Agent Version, und jetzt kann ich ganz normal meine Backups durchführen, so wie ich das immer auch getan habe. Wenn ich hier auf Schutz gehe, kann ich hier sogenannte Schutzgruppen festlegen. Was will ich sichern, wann will ich sichern und wie soll das Ganze konfiguriert werden. Das heißt, die Schutzgruppe definiert die Mitglieder, die ich sichern will, und sie definiert was ich sichern will. Ne? Und ich kann dann hier quasi festlegen, was bei so einem Exchange-Server zum Beispiel gesichert werden soll und kann hier auch sagen, er soll eine Azure-Sicherung machen. Das heißt, ich konfiguriere quasi einen Zeitplan, einmal am Tag alle ja, 7 Tage auf Disk, einmal die Woche am Freitag auf Tape und noch einmal die Woche auf Microsoft Azure Backup. Und durch den Agent werden dann die Daten entsprechend in Microsoft Azure gesichert und wenn ich die Daten wiederherstellen möchte, könnte ich hier festlegen, was ich gerne wiederherstellen möchte. Könnte hier sagen, nehmen wir mal die Freigabe Datendollar. Ja, und hier haben wir das Problem jetzt mit Internetzugang. Also scheinbar hat er hier noch nicht gerafft, dass er eine Internetverbindung hat. Ne? Hier würde jetzt ein Wiederherstellungspunkt aus Microsoft Azure ausgewählt werden können. Wenn ich gesagt habe, sicher einmal am Tag in Microsoft Azure, wären wir hier jetzt normalerweise online und dann könnte ich hier aus dem Katalog auswählen, wann ich die Daten gerne wiederherstellen möchte. Und dann könnte ich hier eine entsprechende Wiederherstellung der Daten durchführen. Ne? Kann dann sagen, diese super wichtige General.txt-Datei soll wiederhergestellt werden am ursprünglichen Speicherort, alternativer Speicherort, wo auch immer so eine Kopie erstellt werden, also die klassischen Backup-Funktionalitäten, die man herkennt an der Stelle. Ne? Und dann würde er die Daten entsprechend wiederherstellen. Hier ist jetzt Datenträger ausgewählt, weil ich keine Verbindung habe mit Azure, aber der Prinzip wäre das gleiche. Ne? Er würde aus Azure dann die Daten entsprechend wiederherstellen. Funktioniert auch gut. Ich habe es in der Praxis noch nicht bei großen Datenmengen gesehen, aber für so ein paar Tests und so ist es eigentlich relativ zuverlässig. Immer daran denken, es kostet Geld. Ne? Wenn ich da ganz viele Gigabytes und Terabytes sichere, gerade in sehr häufigen Intervallen, kostet das halt Geld. Ne? Und man muss halt gucken, ist es das einem wert an der Stelle oder ist es das nicht wert. Das wäre so das relativ unspektakuläre, was jetzt der Data Protection Manager mit dieser Azure-Integration hat. Ne? Also die beiden Sachen sind, denke ich mal, noch relativ ja, einfach und oberflächlich an der Stelle. Was dann noch geht, können wir uns mal anschauen, ob das jetzt funktioniert, ist die App-Controller und System Center Azure Integration. Auch da wieder gleiches Spiel wie immer. Ne? Zertifikat erstellen mit MakeCert oder ein kommerzielles Zertifikat nehmen oder eins von eurer internen Public-Key-Infrastruktur nehmen, dann dieses Management-Zertifikat hochladen und dann muss man diese Azure-Subscription, diese Subscription ist so eine eindeutige ID, die mein Azure-Abo hat, die muss ich dann diesem System Center App-Controller quasi einmal anbinden und damit habe ich dann die Integration in den System Center App-Controller. Wir müssen uns das hier mal anschauen. Hoffen wir mal, dass es jetzt hier funktioniert. Das ist der System Center App-Controller, also ein Webportal. Da läuft im Hintergrund, funktioniert sogar, läuft ein Webservice an der Stelle. Dann habe ich hier eine Übersicht über einmal meinen Virtual Machine Manager, den ich integriert habe. Hierüber könnten die User jetzt ihre eigenen Cloud-Services deployen und ich habe hier eine Windows Azure Subscription hinterlegt. Wenn ich mir die hier angucke, ist hier meine Subscription. Das heißt, das ist quasi das, was meinen Azure-Account ausmacht. Meinen Mark Rothe Azure-Account habe ich diese Subscription entsprechend hinterlegt. Durch eine HTTPS-Kommunikation mit dem Server sehe ich jetzt hier, dass ich hier eine virtuelle Maschine habe und diese virtuelle Maschine läuft gerade nicht. Jetzt könnte ich hier draufklicken auf die virtuelle Maschine und jetzt sehe ich, und das finde ich ganz charmant, ich sehe jetzt einmal eine virtuelle Maschine auf diesem Hyper-V-Host. Hier, der Hyper-V-Host, das ist der hier, da läuft lokal in meinem Hyper-V-Manager läuft hier die Maschine WS2012 HV7, die sehe ich auch im App-Controller. Die könnte jetzt ein End-User entsprechend verwalten oder ich als Administrator. Ich sehe aber zusätzlich noch in dem System Center App-Controller eine virtuelle Maschine, die heißt Grote Container. Grote Container ist diese virtuelle Maschine. Das heißt, der App-Controller kombiniert quasi beide Umgebungen. Ne? Wenn man so ein bisschen Azure hat und ein bisschen On-Premise, finde ich halt ganz nett, das über den App-Controller machen zu können. Ich könnte jetzt hier über den App-Controller virtuelle Maschinen auch entsprechend starten. Ne? Ups. Hier gibt es noch Informationen über die virtuelle Maschine, generelle Informationen über Festplatten und Netzwerk. Und wenn ich jetzt hier draufklicke auf die virtuelle Maschine Start, dann ist das immer so ein bisschen verzögert. Das, eigentlich müssten wir jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, so ein paar Minuten nochmal gucken, können wir vielleicht zum Ende nochmal kommen. Dann sollte hier jetzt irgendwie die Meldung kommen, Maschine wird bereitgestellt, Maschine wird gestartet. Das ist schlussendlich das, was ich hier an der Stelle zur Verfügung habe. Ne? Und über den Virtual Machine über den Controller könnt ihr halt auch neue virtuelle Maschinen erstellen. Ich könnte hier sagen, deploy Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder eine virtuelle Maschine in Microsoft Azure zu deployen, das ist Mark in Azure, so habe ich diese Subscription genannt. Ich kann sie aber auch in privaten Clouds deployen. Private Clouds werden bereitgestellt durch meinen System Center Virtual Machine Manager. Ich habe eine Ausland genannt und eine Heimat und könnte ich jetzt auch eine virtuelle Maschine in Heimat oder in Ausland oder auch in Microsoft Azure bereitstellen, wo ihr das auch immer gerne haben möchtet, ne? An der Stelle. Das sind so Funktionalitäten, die der System Center App Controller da hat. Ne? Der Rest ist relativ übersichtlich. Ne? Man sieht hier die Connections, die ich habe. Ich habe eine Connection zu meinem Virtual Machine Manager, eine zu Microsoft Azure, sehe meine Subscription, kann hier noch Benutzerrollen festlegen, wer darf was tun an der Stelle. Ja, und sehe schlussendlich hier meine virtuellen Maschinen und meine Clouds, die ich habe. Ne? So, hier ist noch. Die was bitte? Ja. Ja, das geht. Das geht. Gut, ich muss mich ein bisschen sputen wegen der technischen Probleme, wie immer. Das wäre der App-Controller. Wir können gleich nochmal gucken, ob die Maschine gestartet ist, aber sie sollte starten. Das dauert immer ein paar Sekündchen, bis sie da startet und irgendwann ist sie dann auch mal oben an der Stelle. Ja, der letzte große Part, was ich noch zeigen wollte, ist eigentlich der Virtual Machine Manager. Und das ist geht relativ weit. Wir müssen uns einmal zwei, drei grundlegende Informationen nochmal hervorholen. Virtual Machine Manager war die Verwaltung von virtuellen Maschinen lokal, on-premise in meinem Rechenzentrum oder halt auch in Microsoft Azure. Dieser Virtual Machine Manager stellt in Verbindung mit einer Technik, die sich Hyper-V Replica nennt, die Möglichkeit zur Verfügung, eine virtuelle Maschine auf einem anderen Hyper-V-Host zu starten. Nehmen wir mal an, dass das hier ein Hyper-V-Host ist. Hier läuft eine virtuelle Maschine. Die virtuelle Maschine soll ausfallsicher gemacht werden. Was mache ich bei echter Ausfallsicherheit? Baue ich mir ein Cluster. Ne? Ich stelle hier noch eine zweite Maschine daneben, habe einen Shared Storage und über das Failover können die virtuellen Maschinen zwischen dem einen und dem anderen Host hin und her springen. Wenn ich das nicht habe oder nicht haben will, also ich habe keinen Shared Storage, ich habe keine Administration, die das zur Verfügung stellt, kann ich eine sonderte Hyper-V-Replika einrichten. Das heißt, die virtuelle Maschine, die hier läuft, wird eins zu eins repliziert auf diesen Hyper-V-Server. Wenn die Primärmaschine ausfällt, übernimmt manuell der Administrator die Aufgabe, diese virtuelle Maschine auf diesem Host wieder bereitzustellen. Das nennt sich Hyper-V-Replika, also quasi eine Storage-Replikation. Alle Inhalte einer virtuellen Maschine, die laufen, werden eins zu eins alle 5 Minuten, 30 Sekunden, 15 Minuten, je nachdem, was man konfiguriert, auf den anderen Host repliziert. Sowas kann der System Center Virtual Machine Manager mit der Integration in die Microsoft Cloud. Das heißt, virtuelle Maschinen, die auf eurem Hyper-V-Server lokal liegen, kann der per Hyper-V-Replika in System Center Virtual Machine Manager auf eine andere Maschine replizieren oder er kann sie in die Microsoft Azure Cloud replizieren. Das heißt, diese Hyper-V-Replika wird erweitert, um die Möglichkeit halt eine virtuelle Maschine dann in Microsoft Azure zu konfigurieren. Das heißt, ihr habt zwei Wege. Entweder die virtuelle Maschine nur im SCVMM zu aktivieren und auf ein anderes System zu replizieren oder wir können die virtuelle Maschine hier direkt in Microsoft Azure hin replizieren. Das kann dauern, bis es repliziert ist, je nachdem wie groß sie ist, je nachdem wie eure Leitungen sind. Wenn die Maschine, die Initialreplikation einmal durch ist, gibt es nur noch Delta-Replikation, die Daten werden komprimiert, dann ist es relativ schlank an der Stelle. Wenn ich dann einen VPN habe, einen Azure VPN zu meinen On-Premise-Konfiguration, könnte ich die virtuelle Maschine in Microsoft Azure starten. Und User könnten mir darauf zugreifen mit wahrscheinlich Performance-Engpässen, aber man wäre zumindest was da, ne? An der Stelle. Ja, das ist der Punkt. Voraussetzung dafür ist, wenn man das On-Premise macht, ich muss zwei Clouds erstellen. Den System Center Virtual Machine Manager. Gehen wir hier mal hin. Das ist der Virtual Machine Manager. Habe ich zwei Clouds erstellt. Einmal die Cloud Ausland und einmal die Cloud Heimat. In der Cloud Heimat läuft eine virtuelle Maschine. Der WS 2012 HV7, der hat jetzt eine Integration in Microsoft Azure. Die Integration erfolgt wieder über einen Agent und ja, ich sehe schon, wir kommen noch nicht weiter. Er hat noch keinen Connector hin an der Stelle. Ich musste die Konsole nochmal schließen. Hier wird auch dieser Agent installiert, der Virtual Machine Manager Agent für Microsoft Azure. Der stellt dann sicher, dass eine virtuelle Maschine über den Replika-Prozess in die Microsoft Cloud repliziert werden kann. Wenn wir uns hier die virtuelle Maschine mal anschauen, gibt es hier im Kontextmenü der virtuellen Maschine Schutz verwalten. Das kommt nur durch die Installation des Agents mit der Integration in Microsoft Azure. So, und dann sehe ich ein paar Informationen. der Microsoft Azure Site Recovery Anbieter ist installiert. Das ist der Agent, den ich lokal installiert habe. Der hat auch wieder ein Zertifikat, mit dem er mit der Maschine kommuniziert. Und der virtuelle Computer befindet sich in einer Cloud. Der befindet sich in Heimat oder in Ausland an der Stelle. Und die virtuelle Maschine befindet sich in der Microsoft Azure Recovery Cloud. Das heißt, ich habe die da schon mal hin repliziert. Jetzt kann er gerade nicht replizieren, er müsste jetzt gerade die Deltas replizieren. Das heißt, wenn er sie jetzt starten würde, hätte er die Informationen von vor einer Woche. Wenn ich jetzt aber eine Internetverbindung hätte, würde er jetzt anfangen, die Daten 30 Sekunden, 5 Minuten, 15 Minuten zu replizieren. Das heißt, ich kann hier quasi festlegen, man sieht das wieder ganz gut hier, sieht es eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe 15 Minuten eingestellt. Es gibt gewisse Intervalle, die man konfigurieren kann und über die Intervalle wird jetzt diese virtuelle Maschine dahin repliziert. Wenn wir direkt auf den Hyper-V-Host mal gucken, das hier ist die virtuelle Maschine on-premise auf meinem Hyper-V-Host hier. Dann sieht man hier unten Replication Mode Primary, ich bin die Source, der Source. Replication Status ist Error, weil ich keine Internetverbindung habe. Wenn das aber jetzt funktionieren würde, könnte man angucken, wann die Informationen übertragen werden. Das heißt, er versucht jetzt hier Informationen in die Microsoft Cloud zu übertragen. Wenn ich hier auf Replication gehe und View Replication Health, sehe ich halt, was ist, keine Internetverbindung da. Aber normal würde er jetzt replizieren, würde die Daten jetzt von der On-Premise-Maschine in die Microsoft Cloud übertragen. Und in Microsoft Azure, in meinem Portal, in dem Portal würde ich jetzt eigentlich mal sehen. Spannend, ne? Das Portal ist so. Yes. Gut, ich greife schon weg, wir haben glaube ich nur noch 4 Minuten. Ne? Gibt zwischenzeitlich schon mal Fragen. Bei PowerShell werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil gleich steht Dominik hier. Kann ich nur empfehlen, der setzt das quasi fort, was ich hier so gemacht habe mit noch mehr Internet. Ich hoffe, dass er Internet hat. Der zeigt gleich einen Vortrag über Azure Virtual Machines, also virtuelle Maschinen in Azure, viel mehr als ich jetzt gezeigt habe. Ne? Was muss man tun, was gibt es an Best Practices, wo gibt es Fehler, was kann man tun, was kann man verhindern an der Stelle. Und der wird sicherlich auch gleich dieses schöne Portal hier öffnen und euch dann zeigen, was man mit den virtuellen Maschinen noch alles machen kann. Ich kriege das jetzt hier scheinbar nicht geöffnet. Warum will er jetzt nicht? Kriege ich was anderes? 3 GB sind aufgebaut. Das geht. Na gut, gibt es schon mal Fragen bis dahin. Wir gucken mal, ob wir die Seite noch geöffnet kriegen, bis Dominik hier drin steht. An der Stelle, was ich euch noch heute zeigen wollen, ist Azure PowerShell. Man kann auch mit der PowerShell halt eine ganze Menge administrative Tätigkeiten durchführen. Ich habe hier mal so ein kleines Skript mir zusammengebaut mit ganz vielen Fehlern, bis es funktioniert hat. Das baut eine virtuelle Maschine mit PowerShell. Und das heißt, hier oben wird quasi festgelegt, was für eine virtuelle Maschine hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen Windows Server 2012 R2 Data Center konfiguriert. Dann kann ich mir hier ein Image auswählen. Da gibt es einen PowerShell-Befehl, das Get Azure VM Image. Ihr braucht die Azure PowerShell-Erweiterung, kann man sich runterladen bei Microsoft, dann werden die Befehle halt entsprechend erweitert. Ich kann mir hier einen Namen für meine virtuelle Maschine, eine Variable schreiben, nrw-conf01, VM-Size Small, das war dieses, ne, G1, G2, G3, G5, Small, Extra Small und Extra Large und ähnliches. Dann mache ich hier eine neue Virtual Machine Config. Er fragt mich dann hier nach meinen Credentials, das sind die Credentials für meine Azure Subscription, wo ich halt meine E-Mail-Adresse, meine Initialen und Co. mit angebe an der Stelle. Dann muss man einen sogenannten Cloud-Service auswählen, da habe ich einen erstellt, der heißt Grottem. Grottem, genau. Grotem. Und dann sage ich hier New Azure VM minus Service Name und übergebe die ganzen Variablen. Mit dem Befehl get Azure VM würde er mir jetzt anzeigen, welche Virtual Maschinen gibt es. Und dann könnte ich mit dem nächsten Befehl start Azure VM minus Name NRW Control 1 könnte ich die Virtual Maschine starten und stoppen. Nur mal so ein Beispiel für Cloud Services über die PowerShell an der Stelle. Und wenn ich dann Geld sparen will, kann ich die Maschine auch irgendwann mal wieder removen und dann sage ich remove Azure VM und gebe an, welche Maschine entsprechend gelöscht werden soll. Das wäre so ein Exempel für die PowerShell an der Stelle. Gut, das wird hier, glaube ich, nicht mehr. Wir können es noch einmal in einen alternativen Browser probieren. Gut, schade, das hätte ich gern nochmal gezeigt. Das ist die Frage, ob es jetzt, ich glaube nicht, dass es an der Internetverbindung liegt. Oh, geht's doch weiter. Vielleicht ist Dominik auch derjenige, wo heute Morgen gesagt wurde, ist ein Sprecher noch abgesprungen. Dann kann ich hier noch eine Stunde weiter erzählen. Mal gucken, weil er noch nicht drin steht, wundert mich. Gucken wir mal, wir warten noch mal ab, bis da ist. Wer nicht mehr zugucken will, kann natürlich schon gehen. Offiziell ist es zu Ende, ne? Aber ich nutze einfach mal die Zeit, solange er noch nicht da ist, nochmal das, was ich hier nicht hinbekommen habe, nochmal zu zeigen. Aber es sieht fast so aus, als wäre das gar kein Problem von der Internetverbindung, sondern hätte wer das Problem? Die Cloud, ne? Mal gucken, was hier mein Handy sagt. Okay. Es ist ein Fehler bei der Kommunikation aufgetaucht. Gut, ich denke, kann da leider wenig jetzt zeigen. Also es würde so aussehen, dass ich halt da an der Stelle meinen VMM to Azure Tresor an der Stelle hätte. Dann würde diese Cloud Ausland und Heimat, die hier auf meinem Virtual Machine Manager ist, taucht da auch auf. Unterhalb dieser Cloud, Heimat und Ausland konfiguriere ich jetzt meine Protection Cloud. Also welches ist die Source Cloud und welches ist die Destination Cloud? Source Cloud war in dem Fall Heimat. In Heimat liegt meine virtuelle Maschine. Das heißt, in dem Portal würde es jetzt so aussehen, dass hier in Heimat die virtuelle Maschine ist. Das wäre meine Source Cloud. Wenn man hier in die Eigenschaften geht, kann man das hier irgendwo sehen. Kann man hier nicht sehen. Gut, würde ich eigentlich sehen, wenn die Verbindung da wäre, ne? Könnte ich hier sehen, dass das meine Source Cloud ist, dass hier meine Destination Cloud und den Virtual Machine Manager würden diese beiden Clouds hier entsprechend auftauchen. Die sind dann auch in Microsoft Azure zu sehen. Da sehe ich dann auch die virtuelle Maschine und da konfiguriere ich dann in der Cloud auf der Webseite, konfiguriere ich dann quasi die Replikation der virtuellen Maschine von der Cloud Heimat in Ausland oder halt von der Cloud Heimat in eine direkte Microsoft Azure Maschine. Ne? Sehe da statistische Informationen, wie viele Daten sind übertragen worden, wann erfolgte die letzte Replikation und ich kann dann dieses Failover, also die Replika-Funktionalität, das Übertragen der Maschine von einem Host auf den anderen, kann ich dann über die Microsoft Cloud steuern. Dort gibt es sogenannte Recovery-Pläne, da kann ich dann konfigurieren, ob es einen Test-Failover geben soll. Ich muss ja vielleicht auch mal testen, ob es funktioniert. Ne? Das heißt, ich kann einen Test-Failover initialisieren, ich kann auch ein geplantes Failover initialisieren, wenn ich Wartungsarbeiten habe. Meine Wartungsmaschine hier, mein Hyper-V-Server, der in dem Beispiel eben war, den muss ich zu Wartungszwecken mal runterfahren. Dann starte ich ein geplantes Failover, starte die Maschine in der Microsoft Cloud und dann können die User darauf zugreifen. Wenn ich dann hier meinen RAM getauscht habe oder das Netzteil getauscht habe oder was immer auch ich getan habe, kann ich die Maschine wieder zurückreplizieren, sprich die Änderungen, die Deltas wieder zurückreplizieren und dann wieder starten. Das wäre einmal Test-Failover zum Testen. Geplantes Failover ist, ihr habt was geplant. Und ungeplantes Failover ist, dass man kommt Montagmorgen in die Firma und der erste User schreit schon und sagt, unsere Webseite geht nicht mehr. Dann geht man einmal in das Microsoft Azure Portal. Dort ist die Maschine dann gestoppt. Also Hyper-V Replica ist immer ein manuelles Failover, ne? Nicht wie beim klassischen Cluster. Da muss man halt einmal draufklicken und sagen, starte mal. Und 10, 20, 30, 40 Sekunden später, je nachdem, wann die Services wieder da sind, ist die Maschine halt da und ich kann wieder damit arbeiten. Das wäre so grundlegend das, was Microsoft Azure da zur Verfügung stellt, beziehungsweise dass der Virtual Machine Manager zur Verfügung stellt. Ne? Das heißt, der sieht hier auch, wenn er Internetverbindung hätte, ne? Er sagt jetzt hier, Virtual Azure Machines werden geladen, er würde jetzt hier auch alle Virtual Machines, die Microsoft Azure laufen, würde er hier anzeigen und ihr könntet die Maschinen hier an der Stelle starten, stoppen, löschen und auch beenden. Also das, was ich über das Portal quasi auch machen kann, ne? An der Stelle. Das wäre in Summe so das, was zumindest für mein Arbeitsumfeld, für mein Tätigkeits- und Consulting-Umfeld so eine Integration von Microsoft Azure in System Center bringt. Wenn jetzt hier jemand anders sitzen würde, der jetzt Entwickler, Developer wäre, der würde jetzt wahrscheinlich noch tausend andere Sachen erzählen über HD Insight und Virtual Machine Bus und Mobile Services und ähnliches. Das geht sicherlich noch ein Stück mehr als das, was ich gezeigt habe. Das wäre jetzt mehr so die Infrastruktur-Themen und man kann da mit Microsoft Azure definitiv noch wesentlich mehr tun als jetzt rein so die Backoffice-Infrastruktur-Themen, wie ich sie gezeigt habe. Gut. Ja, also Entschuldigung, das Internet nicht so super funktioniert hat. Zum Schluss war es ja zum Glück schon eine ganze Ecke. Dank dir, das Schwusus hätte nämlich gar nichts geklappt an der Stelle. Mittlerweile taucht hier auch die Maschine auf an der Stelle. Ne? Die ist aber eigentlich schon gestartet. Von der anderen Seite aus denkt er wahrscheinlich noch, die wäre noch nicht gestartet. Vielleicht haben wir nochmal die Chance. Da tut sich nichts mehr. Gut, die Maschine sollte jetzt gestartet sein. Nehmen wir mal an, dass sie gestartet ist. Ich muss ihn ja auch nochmal stoppen, sonst bin ich mein Geld los. Wenn ihr ein MSDN-Abo habt, könnt ihr kostenlos euch von Microsoft Azure registrieren. Es gibt da ein Guthaben von 75 oder 100 Euro, meine ich. So roundabout. Ne? Kommt auf die Subscription, glaube ich, auch an. Ne? Also ja, irgendwie so. Ne? Ich glaube, ich habe 75 oder 100. Aber das reicht zumindest theoretisch aus, habe ich mal gelesen, um eine virtuelle Maschine theoretisch einen ganzen Monat zu betreiben. Ne? Kommt halt auf die Size an und so. Ne? Aber zum Testen, zum Spielen, macht das. Ne? 30 Tage Abo, einfach mal ausprobieren, was geht. Und wenn man eine MSDN hat, hat man auch dauerhaft was. Und wenn es dann halt teurer wird, braucht man nur die Kreditkarte hinterlegen. Und dann wird das alles benutzerfreundlich abgebucht. Okay, ja, vielen Dank für die Geduld mit der nicht vorhandenen Cloud. Aber es ist trotzdem noch schön, wie die Animation da hinten gecached so weiterläuft. Ne?
Bei dem
Ja, genau. Ja, genau. Ja, das eine ist das Neue. Sie wollten das alles auf das neue Kachelportal bringen, nenne ich es mal, oder Metro-Style-Portal bringen. Ne? Aber momentan ist noch so, dass zumindest ich immer noch die Einstiegsseite ist, immer noch der Classic-Style, so für die Administratoren unter uns, ne? Wo die Subscription siehst, die Abrechnung, die Modalitäten und dann klickst du auf das Portal und dann hast du die Bollo-Oberfläche dann. Ne?
Ja. Das ist ja alles schön, aber
ja. Ich bin eher ein Content, das wissen die. Ja, definitiv. Ja, aber es wird meiner Meinung nach, oder das, was ich gelesen habe, halt irgendwann endgültig nur noch in die volle Oberfläche gehen. Ne?
Ja.
Einmal probiere ich es noch. Scheinbar kommt jetzt keiner nach mir. Achso, ja, dann will ich euch nicht. Ich dachte, okay, dann trinkt mal einen Kaffee. Ihr könnt ja Folgendes machen. Ich lasse dieses Notebook an.